Digital mobil im Alter. Der Podcast für Senioren. Von der Stiftung Digitale Chancen und O2. Am Mikrofon Daniel Finger. Hallo und herzlich willkommen zu Digital mobil im Alter, dem Podcast für Senioren. Mein Name ist Daniel Finger und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Wir leben in besonderen Zeiten und wir haben in den vergangenen Folgen dieses Podcasts schon darüber gesprochen, wie wichtig es gerade in Zeiten der Corona-Krise ist, dass man sich in der digitalen Welt bewegen kann. In dieser Folge widmen wir uns Gefühlen und Gemütszuständen, wie zum Beispiel Ängsten oder Einsamkeit. Und glauben Sie mir, diese Themen haben weit mehr mit dem Digitalen zu tun, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Ich spreche zum Beispiel mit einer Psychologin darüber, warum manche Senioren sich enthusiastisch mit dem Internet beschäftigen, während andere eher zögern. Und ich spreche mit ihr darüber, warum Seniorinnen und Senioren mit Corona vergleichsweise unaufgeregt umgehen und warum Einsamkeit für viele ältere Menschen dennoch ein großes Problem ist, mit und ohne Corona. Außerdem spreche ich mit einer Frau, die gegen alle Formen der Einsamkeit eine Telefonhotline für Senioren gegründet hat, das Silbernetz Silbertelefon, das seit Mitte März von überall in Deutschland erreichbar ist. Und dann spreche ich mit O2-Mitarbeiter Markus Becker über zwei Schwierigkeiten, die insbesondere Senioren oft mit ihrem Smartphone haben und für die man unproblematisch Hilfe bekommen kann. Jetzt aber starten wir mit meinem Gespräch mit Ines Imdahl. Sie ist Psychologin und Geschäftsführerin des Rheingold-Salons, ein Marktforschungsunternehmen, das zahlreiche Studien zur Digitalisierung und auch zu Corona vorweisen kann. Jetzt bestimmt Corona immer noch sehr viel unser Denken und oft auch unseren Alltag. Wie viele Schwierigkeiten haben die älteren Menschen in dieser Situation?
Die Studien, die es im Moment zu Senioren gibt, sind übersichtlich. Aber es gibt sehr, sehr viele Studien zu Corona. Und darin werden auch die Älteren mit befragt. Und in diesen Vergleichsstudien, von denen es eine ganze Menge gibt, da würde man ja auf den ersten Blick erstmal denken, okay, die Älteren sind ja gefährdeter, die sogenannten Risikogruppen, die müssten doch auch viel ängstlicher sein. Und wenn man sich da so als Marktforscher ein bisschen so reinfuchst in diese Studien, dann bekommt man mit, dass das aber ein bisschen kurz gegriffen ist. Natürlich machen sich die Älteren vielleicht auch Sorgen um ihre Gesundheit, aber wenn man ganz tief in die Studien geht, dann merkt man, dass die Älteren viel weniger hoffnungslos und viel weniger wirklich ängstlich und panisch oder eben übertrieben überreagieren. Also man muss schon sagen, die Älteren sind entspannter als die jüngeren Gruppen.
Sie sagen, abgesehen von der Sorge um ihre Gesundheit, was ja völlig richtig ist und logisch, gibt es grundsätzlich keine Panik und keine Verzweiflung bei den Senioren.
Im Gegenteil.
Woran liegt das?
Naja, die älteren Menschen haben tatsächlich ja schon viel länger gelernt, mit existenziellen Problemen umzugehen als beispielsweise jetzt ein 20-Jähriger. Also auch für einen 30- und 40-Jährigen ist es natürlich so, dass wir immer oder dass diese Generationen immer von Krieg verschont geblieben sind. Aber die Senioren haben durchaus Krisen erlebt, finanzielle, aber auch existenzielle Krisen, die wirklich so zentral sind, dass sie hier sehr viel entspannter sind. Tatsächlich sind diejenigen, die am wenigsten überreagieren, am wenigsten Panik haben, am wenigsten übertreiben und in vielen, vielen Fällen auch sehr, sehr vernünftig agieren. Als ob es nicht etwas wäre, was jetzt den Weltuntergang bedeutet. Und das ist ja auch verständlich.
Trotz aller Unaufgeregtheit, für viele Seniorinnen und Senioren war jetzt Social Distancing, glaube ich, doch ein großes Problem. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie viele Ältere in meinem Bezirk immer am Samstag im Supermarkt einkaufen, um einfach mal unter die Leute zu kommen, dann glaube ich doch, für die Senioren, die von Einsamkeit wirklich betroffen sind, ist das ein riesiges Problem, oder?
Ja, ganz richtig. Also das ist schon etwas, wo die Menschen besonders darunter leiden, dass sie Kontakte sich einschränken, dass im Grunde auch Langeweile zutage tritt. Ja, also Langeweile, auch das sagen die Senioren, ist schlimmer als die Angst um die Gesundheit. Dinge nicht mehr tun können, die man normalerweise tun kann. Ältere Menschen sind seltener schwer depressiv als der Durchschnitt. Der Bevölkerung. Aha. Auch jetzt. Ja, und das ist schon mal vielleicht ein Hoffnungsschimmer, den man mitgeben kann. Ja, also während laut Robert-Koch-Institut in der Gesamtbevölkerung pro Jahr 8,1% der Menschen an schweren Depressionen erkranken, sind es in der Gruppe ab 70-Jährigen nur 6,1%. Das ist schon ein signifikanter Unterschied.
Ja.
Offenbar können auch viele Senioren mit dieser Krisensituation, etwas einsamer zu sein, Langeweile zu ertragen, besser umgehen als jüngere Menschen.
Toll.
Das kann man erstmal so herausheben. Jetzt wollen wir aber natürlich nicht verkennen, dass die Einsamkeit und die Langeweile diese Menschen vielleicht in einem Umfang trifft in dieser Krise, die bei Jüngeren nicht ganz so stark der Fall ist. Oftmals sind dann da noch Kinder oder man kann eben im Homeoffice seinen Tätigkeiten nachgehen. Was ist also jetzt, wenn ältere Menschen doch das Gefühl haben, das drückt mir sehr aufs Gemüt, wollen wir mal nicht gleich von Depressionen sprechen?
Okay.
Dann kann man natürlich sagen, okay, womit kann ich mich beschäftigen, außer eben Fernsehen zu schauen? Und da gibt's natürlich die klassischen Ratschläge zu sagen, Mensch, gibt's nicht ein Hobby, was ich wieder anfangen könnte? Also habe ich früher vielleicht gerne gestrickt, gebastelt, was ausprobiert oder im Garten ein paar Blümchen gepflanzt, so man denn einen Garten hat. Das sind alles Dinge, die einem natürlich dabei helfen. Jetzt gibt es auch in der Depressionsforschung nachgewiesenermaßen, bevor man also in Richtung Medikamente, Psychopharmaka und so etwas denken muss, mindestens 4 Bereiche, die helfen können, solche Gemütsverstimmungen, sagen wir zumindest zu verbessern. Das erste ist ein Tagesrhythmus aufrechterhalten, also wirklich einen engen Tagesablauf sich zu schaffen, immer zur gleichen Zeit aufzustehen, dann bestimmte Tätigkeiten immer in der gleichen Reihenfolge erledigen. Also zum Beispiel das Frühstücken, dann das Küche aufräumen, dann das Badezimmer putzen, sich vorzunehmen, bestimmte Dinge in einer bestimmten Reihenfolge zu tun und nicht immer gleich sich vor den Fernseher zu setzen beispielsweise. Wobei auch der Fernseher natürlich einen bestimmten Rhythmus geben kann. Zum Beispiel, wenn man um 12 Uhr sich als Pause mit einem Kaffee seine Lieblingssendung anzuschauen. Ja, aber das wäre eben eine Durchrhythmisierung des Tages, bedeutet nicht den ganzen Tag nur das Gleiche zu tun. Also das hilft nachgewiesenermaßen bei jeder Form der depressiven Verstimmung, einen festen Tagesablauf mit festen Tätigkeiten sich auch vorzunehmen. Dann natürlich das Draußensein und in der Natur etwas zu arbeiten. Also leichte Tätigkeiten wie Blumen zu pflanzen oder so sind nachgewiesenermaßen auch hilfreich. Das kann natürlich nicht jeder, das ist klar. Was ich immer sehr spannend finde, ist, dass Singen auch hilft.
Aha, okay.
Und wenn es mal alleine ist, kann man es ja zumindest mal versuchen, selbst wenn man glaubt, das ist nicht für die Öffentlichkeit.
Ja, genau, gerade dann kann man es versuchen, völlig richtig.
Genau. Also vielleicht ist man einfach mal mitsingt im Radio, Lieblingsstücke singt und wirklich laut singt. Und das hilft, auch wenn man das nur eine halbe Stunde oder eine Stunde am Tag macht. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, Sport zu machen. Das ist jetzt für Senioren sicher auch nicht das, was immer im Vordergrund steht. Aber einen längeren Spaziergang, regelmäßig rausgehen, hilft ebenfalls bei depressiven Verstimmungen. Und wenn man eine Sache noch hinzunehmen möchte, die sich jetzt besonders eignet, dann ist das, sich ein neues Ziel zu setzen für diese Zeit, in der man jetzt alleine ist. Also sich mit etwas zu beschäftigen, was man noch nicht so gut kennt. Sich eine Herausforderung zu setzen und sagen, bis nächste Woche möchte ich beispielsweise gelernt haben, wie man WhatsApp bedient.
Ja, hervorragend.
Das könnte man zum Beispiel als Ziel jetzt sich auf die Fahnen schreiben und das hilft. Und das Ziel auch ernst nehmen und wirklich versuchen, das zu erreichen. Das muss natürlich nichts mit Digitalisierung zu tun haben. Wenn man immer schon mal stricken lernen wollte, ist das auch ein schönes Ziel.
Na gut, besonders in unserer Podcast-Reihe freuen wir uns natürlich, wenn es mit Digitalisierung zu tun hat. Und wir möchten die älteren Menschen auch gerade zu diesen Zielen ausdrücklich ermutigen. Sie kennen viele Studien zur Digitalisierung, Sie haben viele Studien zur Digitalisierung selbst gemacht. Was sind, was Senioren anbelangt, die wichtigsten Erkenntnisse, die Sie daraus gewonnen haben?
Also zunächst muss man sagen, dass bei der Gruppe der älteren Menschen, wenn man da mal wieder bei 70 plus anfangen, die Digitalisierung zeitlich natürlich viel später in den Köpfen angekommen ist als in anderen Generationen. Klar. Wir können aber heute sagen, und das finde ich erstmal eine positive Nachricht, dass Menschen 70 plus doch zu 64% schon häufig mit dem Internet zu tun haben. Viele haben auch Smartphones. Also es sind tatsächlich nicht mehr so viele ältere Menschen, die gar nichts von der Digitalisierung mitbekommen haben. Bleiben natürlich immer noch 36%, die das nicht getan haben. Jetzt kann man im Grunde aus psychologischer Sicht verschiedene Widerstände sehen, die mit der Digitalisierung einhergehen. Also ein ganz großer Widerstand ist natürlich die Angst vor dem Unbekannten.
Ja.
Ja, also das Internet für sich genommen, dann aber auch sowas wie Facebook, wie Instagram, auch wie WhatsApp, alle sozialen Medien, die sind deswegen unheimlich, weil sie unbekannt sind, weil man sie nicht versteht, weil man Sorge hat, da sich verlieren zu können, vielleicht auch zu viel preiszugeben. Und da kann man jetzt mal drei grobe Richtungen unterscheiden. Es gibt also durchaus Senioren, die sehr wissbegierig sind und die sich auseinandersetzen. Für diese Wissbegierigen ist es auch eine tolle Sache, mit den Enkeln über sowas zu sprechen. Auch sich von Enkeln sowas erklären zu lassen, weil die eigenen Kinder oft nicht geduldig genug dafür sind.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
Das aber sehr wohl nachvollziehen können, dass Oma und Opa das noch wollen und die mega stolz sind, denen das zu erklären. Also in diesem Generationensprung, so will ich ihn mal nennen, da passt es oftmals viel besser. Also die Omas und Opas, die trauen sich, die Fragen zu stellen, was sie sich bei ihren eigenen Kindern verrückterweise oftmals nicht so trauen. Und die Enkel sind stolz, den Omas und Opas das zu erklären und sind auch viel, viel geduldiger.
Ja, na klar, ist immer das Beste, einen echten Menschen als Ansprechpartner zu haben. Aber das galt jetzt alles für die Aufgeschlossenen unter den Senioren. Was ist denn mit denen, die nicht so aufgeschlossen sind? Kann man sagen, warum sie es nicht sind?
Also wir haben ja einerseits die große Angst vor dem Unbekannten und da gibt es dann nochmal so zwei Richtungen, die man vielleicht ein bisschen unterscheiden kann.
Ja.
Die einmal resultiert die Angst natürlich aus einem Skeptizismus. Also da wird im Grunde gesagt, wir werden hier ausgehorcht, wir werden unter die Lupe genommen und alles, was in den klassischen Medien, dazu gehört die Zeitung, das Fernsehen, dazu kommt, dass so etwas passiert im Internet, wird aufgegriffen und gesagt und genommen, um quasi sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen. Das ist wie so eine self-fulfilling prophecy, ne? Habe ich doch immer gedacht, ich setze mich damit nicht auseinander. Und so versuchen viele ältere Menschen, ihre Vorurteile zu verfestigen, indem sie die Nachrichten so selektiv darauf auswerten oder schauen, sagen, ja, da sollte ich mich wirklich nicht mit auseinandersetzen. Gut, dass das nicht so der Fall ist. Ne? Da können wir gleich nochmal gucken, was für Möglichkeiten es da geben könnte, sie zu überzeugen.
Ja.
Das andere ist die große Unerfahrenheit, die Sorge, was falsch zu machen, Fehler zu machen. Die ist viel leichter natürlich aus der Welt zu schaffen, weil es sich hier eben nur da oftmals um technische Skills handelt, die fehlen. Oder oftmals auch darum, dass die Menschen die Sprache, also die Anglizismen, die englischen Formulierungen gar nicht richtig verstehen. Ja? Das ist natürlich oftmals auch für 70-Jährige oder gar 80-Jährige ein großer Hinderungsgrund, ne? Die noch von den Volksschulen kommen und die da eben nicht standardmäßig alle Englisch gelernt haben.
Ist verständlich,
haben,
ne? Natürlich.
So, das ist ein großer Widerstand und dieses Unerfahrene ist natürlich etwas, was ein bisschen charakterabhängig ist, zu sagen, okay, ich bin unerfahren, ich traue mich aber trotzdem, diese Fehler zu machen. So. Ja, wie kann man solche Menschen trotzdem zur Digitalisierung bringen? Also trotz großer Skepsis, trotz großer Unerfahrenheit. Das erste ist natürlich, tatsächlich die Enkel, so man sie denn hat, zu befragen. Da ist viel weniger peinlich. Das zweite ist natürlich auch mal gerichtet an Social Media, an die Angebote zu sagen, wenn Sie explizit Senioren ansprechen wollen, mühen Sie sich, das auf Deutsch zu machen, mühen Sie sich, das in großen, lesbaren Schriftgrößen zu machen. Ja, es ist so, das ist erforderlich, muss man einfach sagen. Und mühen Sie sich, das einfach zu erklären und seien Sie sich nicht zu schade, auch Banalitäten nochmal zu erklären. Also da ist viel Luft nach oben, das auch zu machen. Was Menschen immer überzeugt, nicht nur die Alten, ist, Funktionen zu erklären, die sie schon kennen. Also Stichwort Fotografie. Viele alte Menschen sind noch erschrocken überrascht davon, dass man mit einem Smartphone direkt auch Fotos machen kann. Also das ist so eine ganz einfache Funktion, zu sagen, ach, ich brauche hier gar keinen Fotoapparat, sondern ich kann das direkt damit machen.
Junge Menschen erschrecken sich eher, wenn man einen Fotoapparat rausholt und denken sich, wofür ist dieser merkwürdige Apparat? Es gibt noch Handys.
Absolut richtig, ja. Wozu braucht man das noch? Aber es müssen natürlich erstmal Ankerpunkte sein. Um zu lernen, um sich einzulassen, braucht jeder Mensch erstmal einen Ankerpunkt. Also zu sagen, das kenne ich schon, von da kann ich aufbauen. Also wenn ich natürlich schon eine SMS kenne, kann ich sagen, WhatsApp ist wie SMS, nur kannst du noch zusätzlich das und das und das machen. Diese Ankerpunkte sind eine Hilfe und natürlich Menschen, denen man hundertprozentig vertraut. Und da sind wir wieder bei den Enkeln. Die sind in der Regel da. Es können ja auch Ersatzenkel sein, also keine leiblichen, sondern junge Menschen, mit denen man sonst Kontakt hat, mit denen man sich traut, diese Fragen zu diskutieren.
Sie haben vorhin gesagt, wir müssen nicht gleich immer von Depressionen sprechen. So viele Senioren leiden jetzt nicht unter Depressionen. Manchmal schlägt einem auch nur etwas aufs Gemüt. Mhm. Jetzt stellt sich für Laien wie mich und vielleicht auch viele andere Hörerinnen und Hörer trotzdem die Frage, wann merke ich, dass ich vielleicht doch professionelle Hilfe brauche? Oder wann merke ich, dass meine Eltern möglicherweise Unterstützung brauchen?
Mhm. In der Psychologie ist das eine der spannendsten Fragen. Wir nennen das in der tiefen Psychologie Leidensdruck. Und leiden können. Es gibt Menschen, die können mit unfassbar viel Einsamkeit sehr lange sehr gut auskommen, ohne dass sie depressiv werden. Sie können auch mit Langeweile sehr lange sehr gut auskommen. Der Punkt, ab wann man depressiv ist, ist von Individuum zu Individuum extremst unterschiedlich. Und das Kriterium, was man in der Regel anlegt, ist, wenn man über mehrere Wochen lang im Grunde die ganze Zeit ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit und Traurigkeit in sich trägt. Nicht mal einen Tag und auch nicht mal zwei, drei Tage. Wenn es dazwischen immer wieder Tage gibt, wo man sagen kann, ach, es geht doch wieder bergauf, dann ist es eigentlich noch in dem Rahmen, wo man so eine Krise auch einordnen muss. Ja, wir haben im Moment natürlich alle schon etwas mehr Hoffnungslosigkeit, als das normalerweise der Fall ist und sind natürlich auch etwas angespannter und etwas, ja, ich will nicht sagen im eigentlichen Sinne trauriger, aber doch etwas zögerlicher in unseren Einschätzungen, weniger oft extremst fröhlich. Ne? Das gehört zu dieser Zeit dazu. Wenn man aber das Gefühl hat, es wird nie wieder gut und das über Wochen und wirklich den ganzen Tag lang, dann darf man schon mal überlegen, ob das so richtig ist. Und dann greifen erstmal die Faktoren, die ich ganz am Anfang genannt habe. Es gibt diese 5 Punkte, helfen erstmal auch daraus. Ja? Also aufhören zu grübeln, machen. Tätig werden, einen Alltagsrhythmus zu finden, ist erstmal was. Ein Ziel zu finden. Ein Zeichen der Depression ist oftmals, dass man kein Lebensziel oder keinen Sinn mehr in seinem Leben sieht. Aber wenn man sagt, das ist eine Aufgabe, die möchte ich auf jeden Fall noch erledigen, dann ist es schon mal ein guter Ankerpunkt, auch erstmal ohne Medikamente da rauszukommen.
Ines Imdahl, die Geschäftsführerin des Rheingold Salons. Was hilft gegen Einsamkeit? Das hat sich Elke Schilling gefragt und den Verein Silbernetz gegründet. Unter 0800 4 70 80 90 erreichen Menschen ab 60 bundesweit eine Telefonhotline gegen die Einsamkeit. Und darüber habe ich mit ihr gesprochen. Mit welcher Idee haben Sie Silbernetz irgendwann mal gegründet?
Naja, nicht so sehr mit einer Idee, sondern eher mit dem Wissen um einen Bedarf und um Bedürfnisse, die in keiner Weise in unserer Gesellschaft, also in Deutschland, gedeckt waren.
Wie würden Sie das beschreiben?
Also ich bin 7 Jahre lang Seniorenvertreterin hier in Berlin-Mitte gewesen. Und da sind mir 2 Dinge ganz besonders aufgefallen. Einmal, die Zurückgezogenen erreicht man nicht. Und es gibt so eine Erzählung, die wollen sich nicht erreichen lassen. Die können wir gar nicht erreichen, weil sie sich nicht erreichen lassen wollen.
Und Sie wollten sich damit nicht zufrieden geben?
Nee, weil ich hatte schon so ein paar andere Erfahrungen. Ich bin viele Jahre lang Telefonseelsorgerin gewesen. Und habe natürlich wie alle Telefonseelsorger meine Tage- und meine Nachtdienste am Telefon gemacht. Und es ist so ungefähr 12 Jahre her, dass ich nachts einen alten Herrn von 85 am Telefon hatte, der mir sagte, wissen Sie was, junge Frau, die Reihen rund um mich sind leer geworden, da ist keiner mehr, können Sie mir sagen, warum ich noch leben soll? So, da war ich selber gerade 65 geworden und dachte, okay, das kann dir auch passieren. Also so fern ist so ein Erlebnis gar nicht. Ne? Also, und es ist eigentlich auch logisch, je älter man wird, desto weniger Menschen der gleichen Altersklasse, des gleichen Milieuhintergrundes, des gleichen Generationenhintergrundes hat man um sich. Und das kann verdammt einsam machen.
Es ergibt einen schrecklichen Sinn.
Nicht wahr? Und das andere Problem, was mir als Seniorenvertreterin aufgefallen ist, dass viele alte Menschen eigentlich gar nicht wissen, was es an Angeboten für sie gibt. Und das hat für mich was damit zu tun, dass Alter kein Thema ist, mit dem man sich gerne auseinandersetzt, bevor man es hat. Und Dinge, auf die ich mich nicht vorbereite, die treffen mich dann unvorbereitet. Auch in dem Sinne, dass ich gar nicht weiß, welche Fragen ich stellen könnte und welche Lösung es für meine Probleme geben könnte. Ich nenne das für mich die Informationsarmut vieler älterer Menschen. Und da sind wir auch bei Digitale Chancen, weil Digitale Chancen sagt ja, rund 10 Millionen Abgehängte haben wir. Mhm. Da sind sehr viele Ältere dabei. Und das war dann für mich so der Anlass, mich auf die Suche zu begeben, was kann es denn geben, um mit diesem Problem umzugehen.
Bevor wir darüber sprechen, wie Sie den Menschen helfen, sagen Sie mir, wie Sie die überhaupt erreichen. Denn das scheint ja ein oder vielleicht der große Knackpunkt an der ganzen Geschichte zu sein.
Das ist der absolute Knackpunkt. Das habe ich in London gelernt. Das Thema Einsamkeit hat in England schon damals vor nunmehr 6 Jahren ein ganz anderes Gewicht, eine ganz andere Bedeutung gehabt, als es hier in Deutschland hatte zu dieser Zeit. Das heißt, die Silverline Helpline hat sich im Wesentlichen über Rundfunk und Fernsehen bekannt gemacht. Mhm. Aber vor allem ins Fernsehen. Und die Rückmeldung von den Alten war, ich habe sie am so und so vierten gesehen und deswegen rufe ich sie an. Mhm. Und das ist letzten Endes auch das, was wir jetzt mal wieder feststellen, seitdem es uns gibt. Wenn eine Fernsehsendung läuft und der Redakteur die Klugheit besitzt, für die Zeit der Sendung unsere Rufnummer einzublenden, dann steigt unser Anrufaufkommen ganz erheblich. Und das hat auch eine ganz einfache Erklärung, weil ein alter Mensch sieht was, was ihn interessiert. Mhm. Dann sagt er, oh, das muss ich aufschreiben. Dann geht er los, holt sich einen Stift, holt sich einen Zettel, setzt sich wieder hin. Dann ist aber der Trigger schon vorbei.
Verstehe. Und dann kommt er unter Umständen nicht wieder. Und man hat eine gute Absicht, aber man hat nichts erreicht.
Und die Redakteure sagen, ist doch kein Problem, die können doch auf unsere Seite gehen. Nein, das können viele nicht.
Ja, das stimmt. Das ist ja Teil unseres Bemühens, dass es in Zukunft auch mehr können. Aber natürlich muss man seine Klienten da abholen, wo man sie erreicht. Völlig klar.
Ja, ganz genau.
Das heißt, Sie erreichen vor allem durch eine sehr gute Pressearbeit, nehme ich an, die Menschen draußen?
Durch eine gute Öffentlichkeitsarbeit erreichen wir unsere Menschen, ja. Über Rundfunk, Fernsehen und diese Wochenblätter. Mhm. Und mit den Tageszeitungen ist es schon wieder schwieriger, weil welcher vereinsamte Mensch geht raus und kauft sich eine Tageszeitung? Ist eher selten.
Sagen Sie mir, wenn die Leute dann also bei Ihnen anrufen, was wollen die von Ihnen? Ist es wirklich sozusagen nur die Bekämpfung der Einsamkeit? Haben die konkrete Probleme? Suchen die Ratschläge?
Das ist eine Mischung aus allem und jedem. Also tatsächlich hören wir von den meisten unserer Anruferinnen irgendwann im Verlauf des Gesprächs, ey, das ist so großartig, dass Sie mir zuhören. Mhm. Vielen Dank, dass Sie da sind, dass Sie mit mir reden. Also dieses Bedürfnis, mit einem Gegenüber zu reden, egal worüber, hat jeder Mensch, fast jeder Mensch, wenn Sie nicht gerade sich als Ihre mitten in den Wald zurückziehen, wo das Alleinsein keine Einsamkeit ist, sondern eben ein selbstgewählter Zustand, hat ein Mensch das Bedürfnis, sich mit anderen Menschen auszutauschen. Und vielen unserer alten Menschen fehlt genau die Befriedigung dieses Bedürfnisses. Sie haben ihre Angehörigen verloren, wie dieser alt 85-Jährige. Sie haben zur Nachbarschaft keinen guten Kontakt. Sie haben Freunde nicht mehr. Das ist alles weg. Und dann, was dann? Oder sie sind durch Krankheit, durch den Verlust des Ehepartners ins Loch geraten. Und je länger man allein ist, desto mehr schwindet die Motivation und der Mut, sich aus diesem Zustand wieder rauszubegeben. Und Einsamkeit ist ein Tabuthema. Also wer einsam ist, sagt es eigentlich selten, sondern die sagen dann eher, wissen Sie, ich habe die letzten 3 Tage mit keiner Menschenseele gesprochen. Schön, dass Sie mir zuhören.
Ich glaube, wenn man jemanden hätte, dem man sagen kann, dass man einsam ist, wäre man wahrscheinlich gar nicht so einsam. Das scheint sich gegenseitig ein bisschen zu bedingen. Was glauben Sie, für einen Menschen, der bei Ihnen anruft, wie viele andere Menschen trauen sich nicht anzurufen, weil eben Einsamkeit schambelastet ist?
Also ich weiß nicht, wie viele nicht anrufen. Mhm. Also ich habe natürlich statistische Zahlen, nach denen es heißt, jeder 10. alte Mensch in Deutschland hat gelegentlich Einsamkeitsgefühle. Mhm. Da ist es natürlich die große Mehrheit, die nicht bei uns anruft. Weil wir haben in diesen 1,5 Jahren, die es uns jetzt gibt, ungefähr 18.000 Gespräche geführt. Das klingt viel. Aber wenn man bedenkt, dass es 8 Millionen Menschen in Deutschland sind, über 60, die potenziell einsam sind, dann ist es noch relativ wenig, ne?
Haben Sie wiederkehrende Kunden? Also rufen die Leute dann öfter an?
Ja, wir haben Menschen dabei, die rufen uns wirklich vom ersten Tag bis bestehend unsere Hotline an. Manchmal einmal die Woche, manchmal jeden Tag 3-mal. Das wechselt und die haben uns zu ihrer Familie erklärt. Mhm.
Haben Sie Tipps, haben Sie Wege, Möglichkeiten, Leuten zu helfen, jenseits von der Silbernetz-Hotline auch andere Sozialkontakte wieder aufzubauen, sodass die im Zweifel sie dann gar nicht mehr brauchen?
Aber ja, also einmal ist das die Hotline nur ein Teil vom Silbernetz. Mhm. Das andere Teil sind unsere ehrenamtlichen Silbernetz-Freunde. Das sind Menschen zwischen 20 und 87, die wir dafür ausgebildet haben und wo wir auch noch weitere ausbilden, die einmal in der Woche ihren von uns vermittelten alten Menschen für ein persönliches Gespräch anrufen und über die Zeit auch eine recht persönliche Telefonbeziehung aufbauen. Mhm. Sodass also manche unserer alten Herrschaften, die so eine Silbernetzfreundschaft hatten, haben irgendwann nach einem Jahr, anderthalb Jahren gesagt, okay, nun ist genug, jetzt habe ich wieder Verbindung und Kontakte im Kiez und ich brauche das jetzt nicht mehr. Tschüss.
Aha.
Oder zwei haben auch gesagt, wisst ihr, ich fand das so großartig, wie ihr mich aus dem Loch geholt habt, jetzt bewerbe ich mich selber als Silbernetzfreund.
Toll.
Das ist die eine Möglichkeit und die andere ist natürlich die, dass wir mit der dritten Schiene vom Silbernetz, unserer sogenannten Silberinfo, zunächst mal hier in Berlin genaue Informationen zu den Angeboten in den jeweiligen Wohnumfeldern sammeln. Es gibt hier in Berlin diese zentrale Datei der Hilfelotse, die wird von den Pflegestützpunkten gepflegt, aber enthält im Wesentlichen Angebote rund um Pflege, Gesundheit und so weiter. Und wir führen das jetzt noch weiter aus und füttern dort ein die Angebote zu Bildung, Begegnung und Beteiligung.
Wie viele Leute haben Sie, die einerseits an der Hotline arbeiten, andererseits Silbernetzfreunde sind und kann da im Prinzip jeder mitmachen, der jetzt vielleicht auch zuhört und sagt, ich möchte da was tun?
Also mit dem jetzt mitmachen ist es ganz schwierig. Mhm. Aber im Prinzip ist es so, dass wir an der Hotline, das ist quasi unser zweites soziales Projekt, dort beschäftigen wir Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt kaum noch reale Chancen haben und die wir für diese Tätigkeit auch ein Stück weit ausbilden und befähigen, damit sie das auch gut tun können. Das sind 18 Menschen inzwischen, die den Dienst zwischen 8 und 22 Uhr regulär machen. Und jetzt mit Corona haben wir unsere 70 Silbernetzfreunde gefragt, die wir schon hatten zu diesem Zeitpunkt, wer von ihnen eventuell bereit wäre, die Kollegen an der Hotline zu unterstützen, weil wir haben jetzt deutschlandweit freigeschaltet. Wir haben das fünffache Anrufaufkommen. Das heißt, da war Unterstützung nötig, sonst wären uns zu viele Gespräche dann letzten Endes verloren gegangen. Und tatsächlich haben sich von den 70 ehrenamtlichen Silbernetzfreunden fast 40 bereit gefunden, mitzumachen. Sodass wir jetzt mit 60 Menschen über die Woche verteilt und über die Tage, die 14 Stunden des Tages verteilt, am Telefon sitzen und Gespräche entgegennehmen.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass man für die Hotline tatsächlich schon Erfahrung braucht.
Ja.
Ist es trotzdem so, dass wenn jemand sagt, Mensch, das klingt interessant, Silbernetzfreund würde ich auch gerne werden, dass der sich an Sie wenden kann?
Wir sind dabei, jetzt quasi aufgrund von Corona die Ausbildung für die Silbernetzfreunde als Online-Ausbildung zu entwickeln. Das wird irgendwann im Sommer dann auch fertig sein und dann können wir in der Tat wieder Silbernetzfreunde uns vorstellen lassen und gucken, ob wir miteinander können und sie dann auch in die Ausbildung reinnehmen. Ja, das wollen wir ab Sommer dann online machen.
Wie würden Sie sagen, hat Corona die Einstellung zum Thema Einsamkeit geändert?
Eins bewirkt Corona jetzt, im Gegensatz zu früher, ist das Thema Einsamkeit inzwischen so im Bewusstsein, dass sie wissen, es kann jedem passieren. Dass Einsamkeit eine Normalität gewinnt, die sie vorher nicht hatte.
Mhm.
Weil vorher war es also immer noch weitgehend ein Tabu und man war eben einfach nicht imstande, die eigenen Beziehungen zu managen. Man hatte ein Defizit, weil man sozial nicht vernetzt war und über Defizite spricht man nicht. Ich merke das auch ganz besonders daran, dass wir jetzt doppelt so viele Männer am Telefon haben wie vor Corona. Waren vor Corona so 10-15%, haben wir jetzt um die 30% männliche Anrufer, weil es zu einer Normalität gerät. Das ist, ich denke, ein Gewinn, der auch in Zukunft hoffentlich trägt und dafür sorgt, dass dieses Thema nicht wieder in die Tabuzone reinrückt.
Wenn die älteren Menschen, möglicherweise auch durch Corona inspiriert, die ersten Schritte ins Digitale machen, haben Sie noch digitale Hilfsangebote, die Sie empfehlen können?
Da gibt es ein ganz nettes Büchlein von der Netz-Omi.
Mhm.
Das vertreibt sie übers Internet, ja.
Okay.
Aber das können ja auch Kinder und Enkelkinder bestellen und Großeltern schenken. Ich finde, alte Menschen haben sehr gern Gebrauchsanweisungen in der Hand, nachzulesen, was der nächste Schritt ist und das dann entsprechend auch zu machen. Also dieses Büchlein von der Netz-Omi kann ich dann nur empfehlen. Und es gibt auch vom Bundesministerium für Jugend, Familie, Senioren und Frauen oder andersrum auch eine Broschüre. Das kann ich nur empfehlen.
Super. Das sind doch tolle Tipps. Wie ist Ihr persönliches Rezept gegen Einsamkeit im Alter? Wollen Sie einfach Silbernetz machen, bis Sie den Löffel abgeben? Oder haben Sie noch andere Tricks?
Also es kann mir durchaus passieren, dass ich Silbernetz mache, bis ich den Löffel abgebe. Aber vor habe ich das eigentlich nicht.
Aha.
Ich wünsche mir schon sehr, dass dieses Silbernetz irgendwann groß geworden ist. Und mich bestenfalls noch so als Gesicht dafür braucht.
Okay, dann wollen wir Ihnen das auch wünschen, dass es so kommt, wie Sie sich das vorstellen.
Ja, danke. Das wünsche ich mir auch.
Elke Schilling, die Gründerin von Silbernetz e.V. Sie erreichen das Silbertelefon gegen Einsamkeit unter 0800 470 80 90. Diese Nummer finden Sie natürlich, wie auch alle Links zu jeder Podcast-Folge, unter www.senioren.telefonica.de. Markus Becker ist ein O2-Mitarbeiter, der täglich Menschen hilft, die Fragen oder Probleme rund um ihr Smartphone oder Tablet haben.
Ich spreche mit ihm über zwei Herausforderungen, vor denen Ältere öfter stehen. Markus, wenn Leute bei dir anrufen, weil sie mit irgendwelchen Einstellungen nicht klarkommen, ich kann mir vorstellen, das ist für Leute, die es das erste Mal machen, sehr kompliziert. Worum geht's da?
Auch da ist es sehr breit gefächert. Mhm. Das Beispiel, was mir sofort eingefallen ist, ist, die Menschen rufen an und sagen, wenn ich mein Smartphone anmache, dann will ich auf dem Bildschirm etwas eingeben, aber der Bildschirm ist nach 10 Sekunden gleich wieder schwarz und dann muss ich wieder einen Knopf drücken, dann ist das wieder an und dann will ich was machen und dann ist das gleich wieder schwarz. Das ist dann eine Sache in den Einstellungen des Displays zum Beispiel. Dort kann man die sogenannte Time-Out-Funktion des Displays beeinflussen, indem man sagt, bei Nichtbedienung geht das Smartphone dann eben erst nach einer Minute, nach 2 Minuten oder vielleicht sogar erst nach einer halben Stunde, je nachdem, wie man das gerne einstellen möchte, in den Standby-Modus. Generell sind die Geräte so eingestellt bei Auslieferung, dass sie bereits nach 15 Sekunden ausgehen. Und das ist dann oftmals eine Sache, weswegen sich Leute melden und sagen, mein Handy ist kaputt, das geht immer aus. Da können sie da nicht was machen.
Ist eigentlich zum Stromsparen gedacht, ne? Richtig. Aber wenn man vielleicht ein bisschen länger braucht, weil man neu ist im Geschäft, dann sollte man die Zeit zumindest verlängern, die man hat.
Absolut. Das sind so kleine Features, die es halt in den Einstellungen der Geräte gibt, die das Bedienen eines Smartphones sehr komfortabel machen können. Man muss sich halt eben nur trauen, das zu machen. Und da bieten wir dann eben auch umfangreiche Unterstützung.
Gibt es noch weitere Klassiker?
Das Abrufen von E-Mails. Mhm. Wenn man jetzt gängige E-Mail-Dienste wie zum Beispiel web.de oder gmx.de benutzt, die einzelnen Anbieter dieser E-Mail-Dienste haben ja Webseiten, über die man dann die E-Mails abrufen kann. Was aber oftmals relativ aufwendig ist. Man muss einen Browser aufrufen, man muss sich dort anmelden und man muss dann immer auf diese Website gehen. Und man kann das alles sehr komfortabel haben. Die Smartphones an sich haben sogenannte E-Mail-Apps, die dazu gedacht sind, wirklich nur die E-Mails abzurufen von einem bestimmten Anbieter und das Ganze drumherum wie Werbung und sowas, was auf den Webseiten der E-Mail-Anbieter dann oftmals zu sehen ist. Das bekommt man eben dann nicht und das macht das Ganze eben sehr komfortabel. Und da gibt es auch oft Hürden, dass Menschen nicht wissen, wie kann ich denn mir diese E-Mail, wir nehmen mal den Dienst GMX, von dieser Webseite, wo diese E-Mail jetzt ankommt, auf mein Smartphone holen, das Lesen, wie kann ich dann antworten? Und das sind oftmals Herausforderungen, die wir dann auch gemeinsam mit den Kunden meistern und da erfolgreich unterstützen, sage ich mal.
Das war O2-Mitarbeiter Markus Becker. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Links zu den Inhalten jeder Folge finden Sie unter www.senioren.telefonica.de und natürlich auch die Telefonnummer des Silbertelefons. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Dann kommen 3 Seniorinnen und Senioren zu Wort, die uns davon berichten, wie es für sie war, sich im hohen Alter zum ersten Mal mit dem Internet zu beschäftigen und wie toll es sein kann, das anderen beizubringen. Machen Sie es gut und bis dann!